Herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt.
Frohe Osterfest nochmal von mir, falls wir uns noch nicht persönlich kennen. Mein Name ist Stefan Dams und ich bin Pastor hier in der Kirche für Düsseldorf. Ich freue mich ganz doll mit euch, diesen Ostersonntag zu verbringen und es wird immer besser und besser. Ich habe auf euren Plätzen euch einen Zettel legen lassen. Vielleicht könnt ihr den einfach mal in die Hand nehmen. Wir haben jedes Jahr an Ostern haben wir diese Umfrage, die wir gerne mit euch teilen möchten, wo wir eure Rückmeldung brauchen. Denn mir ist wichtig, wenn ich predige, dass ich nicht irgendwas erzähle, was ihr sagt, boah, kenne ich schon oder will ich gar nicht mehr hören, sondern ich möchte gerne hören, was euch interessiert, was euch beschäftigt, worüber ihr gerne eine Predigt einmal hören möchtet. Und da könnt ihr gerne bei der ersten Frage genau das ankreuzen. Über welches Thema möchtest du gerne eine Predigt hören? Unter anderem werden wir nächste Woche mit einer Predigtserie anfangen, die heißt, was ist der Plan? Ihr habt angekreuzt, eine der Hauptaussagen war, wie entdecke ich den Willen Gottes für mein Leben? Und deswegen haben wir ab nächste Woche dann die Predigtserie dazu. Vielleicht denkst du dir, ja Pastor, das ist deine Aufgabe, dir irgendwelche Predigten auszudenken. Ja, schon, aber ich mach's wie Jesus. Jesus hat geguckt, die Leute angeschaut, was beschäftigt die Leute und hat dann genau in die Lebenssituation reingesprochen. Und das wollen wir auch machen, deswegen kannst du das gerne ankreuzen. Ich weiß, der Herr Dominik hat letztes Mal gesagt, ja Finanzen steht nicht drauf, Finanzen. Doch, wie jetzt steht es drauf, here we go. Ne? Und habe ich gesagt, ja, kreuz einfach das an, was du auf dem Herzen hast. Und die zweite Frage ist auch für dich jetzt, und zwar, seit wann bist du Teil der Kirche für Düsseldorf? Bist du gerade neu da? Bist du schon ewig da? Warst du schon bei uns im Wohnzimmer, als wir gestartet haben? Lass es mich gerne wissen. Warum? Damit ich weiß, welche Witze ich wieder auspacken darf. Ich habe richtig gute Dad-Jokes ich möchte euch nicht langweilen mit meinen Witzen, deswegen hilft es so ein bisschen zu wissen, wie viele, wer seid ihr und so. Deswegen vielleicht gerne einfach kurz mal ankreuzen und gerne reinschreiben, was ihr immer schon fragen wollt. Und dann packen wir den Zettel ganz kurz zur Seite und dann komme ich am Ende der Predigt noch einmal auf diesen Zettel zu sprechen. Super. Gut, mein Gebet für heute Morgen war, dass dieser Gottesdienst und diese Predigt ein Moment werden, der dein Leben positiv berührt und verändert. Denn an Ostern feiern wir die großartige Segnung, die Jesus Christus für uns erreicht hat durch die Auferstehung von den Toten. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Und ich finde es schwierig, in nur 30 Minuten all das zusammenzufassen, was unseren christlichen Glauben eigentlich ausmacht. Aber ich möchte mit einem Vers beginnen von Apostel Petrus. Petrus war während der ganzen Passionswoche hautnah dabei. Er war beim letzten Abendmahl dabei, hat gesehen, wie Jesus verhaftet wurde. Er hat erlebt, wie Jesus angeklagt und verurteilt worden ist und gefoltert worden ist. Er war dabei, als Jesus das Kreuz nach Golgatha getragen hat und als er dort starb. Und er war auch dabei, als Jesus vor den Toten auferstanden ist. Er hat ihn lebendig gesehen. Und 3 Jahrzehnte später schreibt der Apostel folgende kraftvolle Aussage. 1. Petrus 1, Vers 3. Er sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Das Wort wiedergeboren zeigt sehr deutlich, dass der christliche Glaube nicht einfach nur eine Art Selbsthilfegruppe ist. Es geht nicht hier um einen Trainingsplan, einen Entwicklungsplan. Es geht auch nicht um eine neue Religion. Es geht auch nicht darum, Teil einer Organisation zu sein. Es geht auch nicht um Information, sondern in dem Wort wiedergeboren steckt der Gedanke von einer inneren Transformation durch Gott drin. Gott schafft etwas Neues in uns, was vorher nicht da war. Wo Chaos war, möchte er Frieden schaffen. Wo Bitterkeit war, schafft er Vergebung. Wo Abhängigkeiten waren, schafft er Freiheit. Er möchte etwas Neues in uns schaffen. Nicht nur eine Reparatur, sondern das Wort wiedergeboren ist eine Kernsanierung. Alles, was nicht gut ist, alles, was raus muss, wer immer schon mal ein Haus renoviert hat, Familie Bude, das ist jede Menge Arbeit. Und du willst nicht einfach nur ein bisschen plakativ was drüber machen, sondern wenn du es einfach drüber machst, irgendwann musst du dran gehen. Spätestens wenn die Frau sagt, ey, hier kommt nur noch rotes Wasser raus. Was ist los hier? Wir müssen die Wand aufreißen. Und genauso ist es bei uns. Gott möchte nicht nur ein bisschen reparieren, ein bisschen Flicken drauf machen, sondern er möchte eine Kernsanierung machen. Das ist so wichtig. Und jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Eine Hoffnung, die lebendig ist und dir genau da begegnet, wo du gerade bist. Und warum können wir diese lebendige Hoffnung haben? Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Wir benutzen das Wort Hoffnung ja sehr oft im Alltag. Wir sagen, ich hoffe, das klappt. Oder wir benutzen es, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Zum Beispiel, wenn du irgendwas bestellt hast und du bist kurz vor dem Urlaub und du hoffst noch, dass es ankommt. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Für viele ist Hoffnung ein Gefühl oder eine positive Einstellung. Wir denken dann, das sind halt Menschen, die ein bisschen optimistischer sind als andere. Die lebendige Hoffnung, von der die Bibel aber spricht, ist anders. Sie hängt nicht an Umständen. Sie steht und fällt nicht mit unserer Stimmung. Sie hat einen Namen, und zwar Jesus Christus, der auferstanden ist. Denn Hoffnungslosigkeit ist leider heutzutage nichts Seltenes. Jeder Mensch erlebt immer wieder Momente, wo wir Hoffnungslosigkeit erleben, wo sich Dinge festgefahren anfühlen, wo es sich so anfühlt, wie wir sind in eine Sackgasse gekommen. Und ich hatte so eine Situation gehabt vor ein paar Jahren, und zwar Heiligabend, ich glaube, das war Heiligabend 2023. Wir haben Heiligabend im Schlösserquartier gefeiert, im Henkelsaal, mittlerweile Schlagercafé. Und wir sind da angekommen, großen Mutes, die Band hat alles vorbereitet, tolle Songs vorbereitet. Ich habe mich schick gemacht für Heiligabend. Dann kommen wir da rein und stellen fest, es ist nichts geputzt. Und wenn ihr das Schlösserquartier kennt, der Saal, das sind über 700 Quadratmeter Saal. Und da war Glas und Lametta und keine Ahnung was da und Pappe, und es hat geklebt. Und ich dachte so, in 4 Stunden wollen wir hier Heiligabend-Gottesdienst feiern. Und ich bin als Erster gewesen, weil ich dachte so, komm, bereite ich noch ein bisschen vor, setze ich ein bisschen hin, bete, und dann komme ich dahin, habe den Schock meines Lebens. Und ich habe die Firma angerufen und sagte, ja, keine Ahnung, die Firma weiß doch Bescheid mit dem Putzen. Putzfirma angerufen, ja, heute ist doch nicht Sonntag. Ich habe gesagt, ja, Heiligabend ist ja nicht immer Sonntag, da kann ich ja auch nichts für. Die dachten, Kirche ist immer nur sonntags, und Heiligabend war nicht an einem Sonntag, und deswegen haben sie nicht geputzt und haben gesagt, ja, wir kommen morgen erst wieder. Habe ich gesagt, geht nicht, ich brauche jetzt Hilfe hier. Und sie sagten, ja, wissen nicht, an Heiligabend hier irgendwie Leute zu organisieren. Und dann kamen die ganzen Mitarbeiter, alle auch schick gemacht, und dann war so, okay, Freunde. Ich habe die Hoffnung, habe ich nicht gesagt, ich habe da gedacht, ja, was denkt ihr? Weil ich hatte keine Hoffnung, dass wir pünktlich fertig werden. Aber die hatten so eine Energie und waren so motiviert. Aber in dem Punkt habe ich gedacht, weißt du was, lass das Ganze Pastoren sein, kipp das auf, werd Versicherungsmakler. Da hast du nicht so einen Stress mit so Sachen. Aber es gibt Momente, wo wir hoffnungslos werden, wo wir die Hoffnung aufgeben. Und vielleicht war es nicht so lustig oder oberflächlich wie an dem Heiligabend. Manchmal sind auch Momente der Hoffnungslosigkeit viel herausfordernder oder dramatischer. Eine gesundheitliche Situation, Schwierigkeiten mit den Kindern, Dinge, die uns wirklich an unsere Grenzen bringen. Und ich glaube, wir alle haben schon die Wahrheit dieses Satzes erlebt. Hoffnung für die Zukunft gibt uns Kraft für die Gegenwart. Hoffnung für die Zukunft gibt uns Kraft für die Gegenwart. Ich weiß nicht, wie deine Lebensumstände gerade aussehen, womit du zu kämpfen hast, aber ich weiß, Ostern erinnert uns daran, dass wir eine lebendige Hoffnung haben für unsere Zukunft. Egal wie deine Umstände sind, wir haben eine Hoffnung für die Zukunft, weil wir eine lebendige Beziehung zu dem haben, der die Zukunft in seiner Hand hält. Und er hat schon gewonnen, das Grab ist besiegt. Und weil ich nicht nur einfach davon ausgehen möchte, dass jeder automatisch die Ostergeschichte heutzutage kennt, möchte ich euch einfach mitnehmen auf die Reise, was passiert ist und was auch mit den Jüngern passiert ist in der damaligen Zeit. Weil wenn wir zurückgehen vor 2000 Jahren in die Osterwoche rein, ich meine, Jesus war unterwegs mit einigen Jüngern, heißt es ja in der Bibel, die Nachfolger von Jesus. Und das waren Arbeitnehmer, das waren noch einige Arbeitgeber, es waren einige Unternehmer, die alles zurückgelassen haben, alles stehen und liegen gelassen haben und haben gesagt, wir wollen diesem Jesus Christus nachfolgen. Was schon echt eine mutige Entscheidung ist. Wenn du eine Firma hast und sagst, oh, da kommt so ein Rabbi vorbei und dem laufen wir jetzt hinterher, da brauchst du schon sehr viel Mut und sehr viel Gewissheit. Sicherheit, dass das wirklich eine gute Idee ist, das Ganze zu machen. Und so folgen sie Jesus hinterher und sie erleben ganz besondere Momente. Menschen werden geheilt. Da kommen tausende Menschen, um diesem Rabbi zu hören. Und sie denken, wir haben alles auf die richtige Karte gesetzt. Fantastisch. Aber manchmal gab es auch Situationen, wo die gedacht haben, hey, du hast dein Skript nicht richtig gelesen. Als ganz viele Leute vor ihm waren und eine Predigt von ihm hören wollten, dann sagt er, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und von meinem Blut trinkt, und die Jünger waren, hat er das wirklich gesagt? Wo ist hier sein Berater? Das kannst du doch so nicht sagen. Die verstehen das doch gar nicht. Sag doch, das ist metaphorisch gemeint. Und die drehen alle irgendwie voll am Rad. Aber sie kriegen es irgendwie wieder rumgebunden. Und dann kommt die Karwoche, die Passionswoche. Und ich habe euch das mal ein bisschen so aufgezeigt mit einer Grafik. Und zwar fängt es dann an mit Palmsonntag. Jesus zieht in Jerusalem ein und die Massen sind begeistert. Sie feiern den Rabbi, den Messias, und die ganze Stadt ist draußen und sagt ja. Und sie denken sich, yes, hier zeigen wir uns. Und jetzt werden die Römer kalt gemacht und Jesus kommt und alle sind voll gepumpt darüber, dass jetzt es richtig rund geht, weil wir sind in der Hauptstadt und in der Hauptstadt geht es rum. Und die Hoffnung ist groß. Wir werden hier irgendwelche Regierungsinspektoren oder keine Ahnung was werden. Und so sind sie unterwegs. Doch dann passiert Folgendes. Am Donnerstag folgt die Verhaftung von Jesus im Garten Gethsemane. Und sie wissen, er hat nichts verbrochen. Er hat nichts Schlimmes gemacht. Er wird schon irgendwie freikommen. Ich habe Vertrauen in unser Rechtssystem. Gerechtigkeit wird doch siegen. Aber die Hoffnung schwindet immer mehr. Dann kommt der Freitag und sie sehen, wie Jesus gefoltert und ausgepeitscht wird und wie er schließlich ans Kreuz genagelt wird und er stirbt und er ist tot. Und manche fragen sich vielleicht, was hat das alles mit dem Kreuz auf sich? Am Kreuz geht es um unsere Schuld. Und mit Schuld meint die Bibel nicht nur große Verbrechen. Schuld heißt, wir leben nicht so, wie Gott es sich gedacht hat. Wir werden an anderen schuldig, wir verletzen, wir lügen, sind egoistisch, schauen weg oder leben an Gott vorbei. Und das Problem ist, Schuld verschwindet nicht einfach, nur weil wir es verdrängen oder kleinreden. Sie trennt uns von Gott. Und wenn du den Begriff Erlösung hörst, dann bedeutet das, jemand hat den Preis bezahlt, um dich freizukaufen von deiner Schuld. Jemand begleicht eine Schuld, die du selbst hättest nicht zahlen können. Stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, hey, pass mal auf, ich habe gehört, ihr habt euch ein Haus gekauft, ich bezahle den Hauskredit für euch. Du würdest sagen, wow, das wäre der Hammer. Yo, ich nehme das an, weil ich brauche ein paar Jahrzehnte, um das irgendwie hinzukriegen. Genauso ist es in dem Moment. Jesus bezahlte für uns die Schuld, die wir hätten niemals zahlen können. Manche sagen vielleicht, so schlimm bin ich doch gar nicht gewesen. Hat doch niemand gesehen, ich habe niemanden umgebracht, hat doch niemandem wehgetan. Oder wir versuchen, Schuldgefühl oder Scham einfach zu verdrängen. Aber Ostern sagt uns, du musst deine Schuld nicht selbst tragen. Durch Jesu Tod und Auferstehung kannst du Vergebung finden. Du kannst frei werden von Schuld und Scham. Jesus sagt, es ist vollbracht am Kreuz. Es gibt nichts weiteres zu tun. Der Leichnam von Jesus lag dann am Samstag tot im Grab. Er war tot. Er lag im Grab. Und damit war auch jede Hoffnung seiner Nachfolger tot. Sie hatten keine Hoffnung mehr, dass irgendetwas passieren würde. Dass er vielleicht noch irgendwie, vielleicht wäre er noch vom Kreuz runtergegangen, aber jetzt ist er im Grab und das Grab ist zu. Doch als einige Frauen am Sonntag kamen, um ihn einzubalsamieren, wie es damals Gewohnheit war, war der Stein vom Grab weggerollt. Zwei Engel standen dort und sagten, Lukas 24, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, Jesus ist auferstanden. Und genau das feiern wir heute. Einen lebendigen Jesus, einen auferstandenen Jesus. Darum geht es an Ostern. Ostern ist nicht einfach nur ein bisschen pastellfarbene Deko im Wohnzimmer oder ein paar Schoko-Osterhasen oder Eier suchen. Es geht um mehr als das, denn Ostern macht den Unterschied. Ostern ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Und deshalb lässt sich Jesus auch nicht einfach mit anderen Glaubensrichtungen vermischen. Jesus ist anders. Jesus ist einzigartig, denn wir sprechen von jemandem, der für unsere Schuld gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Es gibt viele religiöse Ideologien oder Konzepte oder Theorien und oft heißt es, halt dich einfach an die richtigen Regeln und Gebote. Aber die kann man oft gar nicht aufzählen, was man sich alles halten muss. Und dann klappt es irgendwie sonst nicht. Und oft fühlt es sich so an, wenn wir das versuchen und wenn wir den christlichen Glauben auch in so eine Philosophie oder Ideologie machen, dass es sich irgendwie komisch und schwer anfühlt, dass wir es gar nicht hinbekommen, wie so eine hippe Sportart, die man ausprobiert. Das klappt gar nicht. Ach, das ist irgendwie für jemand anders. Weil wenn du zu oft scheiterst, wirst du es irgendwann sein lassen. Ein Freund sagte mir, hey, ich habe jetzt ein Boot gekauft und hier dein Wakeboard kannst du hinten drauf und dann ziehe ich dich und dann geht's hoch.
Und ich so, ja, yeah, let's go, lass es ausprobieren. Und dann bin ich da im Rhein. Er hat mich reingelassen, ins Wasser, schön Helm auf, diese Skier angeschnallt, dieses Brett, ne, und dann, ich ziehe jetzt an, ich so, ja, ja, mach mal. Und er zieht und ich komme nicht hoch, immer mehr Wasser in die Nase rein, ich denke, ich sterbe hier. Ich so, hab dann losgelassen. Dann gesagt, ja, ist beim ersten Mal immer so, probier es nochmal. Ich habe es, glaube ich, 10-mal probiert, habe ich gesagt, ich bin raus, Freunde, over here. Und oft fühlt sich der christliche Glaube genauso an. Alle sagen, ist ganz einfach, habe ich auch hingekriegt. Und du probierst es, alle Regeln zu halten. Aber irgendwie klappt es nicht. Aber das ist nicht das, wovon Jesus spricht. Er spricht von einer lebendigen Hoffnung, die wir haben können. 1. Petrus 1, Vers 3. 3 Jahrzehnte später noch schreibt Petrus davon, weil er so begeistert davon war. Er sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er hat uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Jetzt haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und das ist das, was wir feiern. Jesus kann dir Hoffnung geben. Er ist unsere lebendige Hoffnung, die uns genau da begegnet, wo wir gerade sind. Er liebt nicht nur die beste Version von uns, er liebt jede Version von uns. Und vielleicht denkst du dir, aber du kennst meine Situation nicht, du kennst meine Familie nicht, du kennst meinen Job nicht, meine Ehe, meine Gesundheit. Das ist unmöglich. Ja, kann sein, dass ich es nicht kenne. Kann sein, dass es für dich unmöglich ist, aber unmöglich ist der Ort, an dem Gott am liebsten anfängt zu wirken. Er kommt in seiner lebendigen Hoffnung in jede unmögliche Situation. Du kannst Hoffnung haben, sogar in Situationen, in denen du eigentlich denkst, da gibt es überhaupt keine Hoffnung mehr. 1. Thessaloniker 4 sagt Folgendes ab Vers 13. Dann braucht ihr nicht traurig zu sein, wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung, die nicht auf unsere Umstände und Gefühlen basiert, sondern auf ein Ereignis, das vor knapp 2000 Jahren geschehen ist. Und Vers 14 sagt, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Wenn du denkst, du bist in der Sackgasse angekommen, lass dich ermutigen von Jesus Christus. Er lag tot im Grab, aber er ist wieder auferstanden. Und ich möchte euch einige praktische Dinge mit auf den Weg geben an diesem Ostern. Wie kann ich Hoffnung finden? Wie kann ich Hoffnung finden, wenn du sagst, mein Leben ist gerade ohne Hoffnung? Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, dass wir uns eingestehen müssen, wir können Hoffnung verlieren. Wir können Hoffnung verlieren. Es kommen Situationen, wo wir hoffnungslos werden. Manchmal denken wir, wir kriegen das noch hin und wir kämpfen. Ich bin so einer, ich packe das schon irgendwie an und ich kriege das schon irgendwie hin und ich brauche keine Hilfe. Aber irgendwann kommst du im Leben an Situationen, wo du merkst, mit meiner Kraft, mit meinem Wissen, mit meinem Geld bin ich ans Ende gekommen. Ich weiß nicht mehr weiter. Und das Gute ist, dass wir wissen, da brauchen wir nicht stehen bleiben. Aber es ist genauso wie bei anonymen Alkoholikern. Du darfst nicht damit dabei sein, wenn du nicht eingestehst, ich brauche Hilfe. Wenn du ein Selfmade-Mann bist und denkst, so kannst du Glauben leben, das wird schwierig, das wird nicht funktionieren. Denn der Glaube ist ein Geschenk Gottes an dich. Es geht nicht, was du erarbeiten kannst, sondern was du in Empfang nehmen darfst von Jesus. Der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, echte Hoffnung findest du nur in Jesus. Du kannst dich nicht selbst reparieren, du kannst dich nicht selbst reinwaschen, du kannst Hoffnung auch nicht kaufen. Genau deshalb ist Jesus Christus gekommen. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, also Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich finde dieses Wort verloren so interessant, weil wenn man ein bisschen tiefer reingeht, im Grundtext steht dort im Griechischen ein Wort, was folgendes wie folgt übersetzt werden kann. Das ist nicht nur ein bisschen vom Weg abgekommen. Dieses Wort verloren heißt nicht kurz verlegt, wie ich habe meinen Schlüssel verloren oder irgendwo falsch abgebogen. Das griechische Wort im Grundtext meint eigentlich völlig zerstört, komplett abgeschnitten, permanente Zerstörung, aus eigener Kraft nicht mehr zu reparieren. Und ich lese euch das nochmal vor. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten jeden Einzelnen, der komplett abgeschnitten ist, der permanent, wo er gesagt hat, mein Leben ist zerstört, aus eigener Kraft kriege ich das nicht mehr hin. Und genau da kommt Jesus Christus rein. Echte Hoffnung ist nur in ihm zu finden, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und ich liebe Römer 10, Vers 9, weil dieser Vers so klar und so einfach beschreibt, wie Menschen diese Hoffnung finden können. Dort heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Da heißt nicht, bete 10 Ave Marias und geh zur Beichte. Hier heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst,
mit deinem Herzen glaubst. Hier heißt es nicht, leiste mehr, mach mehr. Bekenne mit deinem Mund, Jesus Christus der Herr, und glaube in deinem Herzen. Und vielleicht sagst du, das macht keinen Sinn. Ja, wo glaubst du? Der Glaube ist nicht hier. Der Glaube ist in deinem Herzen. Weil wenn du versuchst, alles mit deinem Kopf auszutüfteln, ey, ich bin deutsch in meinem Kopf. Für mich hat Glaube am Anfang keinen Sinn gemacht, bis ich festgestellt habe, das Leben macht gar keinen Sinn an manchen Stellen. Und wenn ich versuche zu glauben in meinem Kopf, Gott ist größer als meine Gedanken. Wenn ich nur den Glauben fühle, Gott ist größer als meine Gefühle. Das heißt, wenn ich Glaube hier festmache, stecke ich Gott automatisch in der Box. Und Gott sagt, ich lebe nicht in einer Box. Ich bin größer, ich bin allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Deswegen glaube in deinem Herzen. Ich versuche nicht einfach nur ein spiritueller Mensch zu werden. Ich versuche auch nicht einfach nur irgendwie die ganzen Regeln zu halten, sondern letztlich habe ich zwei Möglichkeiten. Wir haben nicht die Wahl, ob wir Herausforderungen im Leben erleben oder nicht, aber wir haben die Wahl, ob wir durch die Herausforderungen des Lebens mit Gott gehen oder ohne Gott gehen. Und genau das ist die Einladung, nicht von Gott wegzugehen, wenn Herausforderungen kommen, sondern mit Gott durch den Schmerz hindurchzugehen. Ich liebe das Zitat von Corrie ten Boom. Sie hat Folgendes gesagt: Wenn ein Zug durch einen Tunnel fährt und es dunkel wird, wirfst du nicht dein Ticket weg und springst ab. Du bleibst sitzen und vertraust dem Lokführer. Und das ist das, wenn das Leben hart wird, schmeiß deinen Glauben nicht weg. Bleib sitzen und vertraue Gott. Deswegen heißt Psalm 23, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Da heißt nicht, wenn du Christ bist und ja zu Jesus sagst, dass alles pink und rosa ist. Da heißt es, sondern wenn du durchs finstere Tal gehst, bleib dran, denn du weißt, du bist nicht alleine. Ich habe 6 Brüder und wir haben jede Menge Mist gemacht. Und ich weiß immer, wenn ich mit meinem Bruder unterwegs war, egal wer kam, ich bin mit meinem Bruder unterwegs. Vielleicht kennst du das, wenn du mit der Gang unterwegs warst, ey, ihr halbstark, ihr kommt euch so cool vor. Aber wenn du alleine unterwegs warst, boah, alter Schwede. Und das ist für mich der Glaube. Ich weiß, ich bin nicht mehr alleine unterwegs in dem Leben. Da ist jemand an meiner Seite, der mich trägt und führt. Und mein dritter Gedanke ist Hoffnung. Ist ansteckend. Hoffnung ist ansteckend. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die voller Hoffnung sind, färbt das auf dich ab. Wenn du ein hoffnungsloses Leben führen willst, dann häng mit negativen, kritischen Menschen herum, die keine Hoffnung haben. Aber wenn du mehr Hoffnung haben möchtest, sei bei hoffnungsvollen Menschen, denn Hoffnung ist ansteckend. Ich habe Folgendes gelernt. Ich liebe es, High Five zu geben und euch zu gratulieren, aber ich bin so Hypochonder. Nach jedem Gottesdienst, wenn ihr alle weg seid, ich wasche meine Hände wie ein Chirurg hier und Desinfektionsspray und all das Ganze volle Kanne. Halleluja. Eine meiner Kinder hat letztens Magen-Darm gehabt. Ich bin das Zimmer nur mit FFP2-Maske. Meine Hände habe ich so oft gewaschen und keine Ahnung, was ihr euch vorstellen könnt. Aber genauso wie Viren ansteckend sind, kann Hoffnung ansteckend sein. Und dieser Hoffnungskeim, den sollten wir ergreifen. Hebräer 10, Vers 23 sagt Folgendes. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Wir können Hoffnung verlieren oder wir können an Hoffnung festhalten. Halte an der Hoffnung fest. Und dann heißt es weiter. Warum ist Hoffnung ansteckend? Hier heißt es, Vers 24, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Dafür brauchen wir Kirche. Wir brauchen einander. Nicht jeder hat immer Hoffnung bis hier. Manchmal ist deine Hoffnung keine Ahnung wo. Und da hilft es, wenn da Leute sind, die dich ermutigen, stärken. Wir haben hier einen Fitnesstrainer da, ja, der so Fußballer sich mit denen auseinandersetzt. Und das Interessante ist, warum brauchen Fußballer einen Trainer? Weil sie merken, ich brauche jemanden, ich brauche etwas von außen, was ich selber nicht immer hinkriege. Manchmal bin ich motiviert, aber manchmal bin ich unten. Und deswegen brauchen wir jemanden, der uns anspornt. Deswegen ist Kirche so wichtig. Ich habe die Woche beim Alpha-Kurs über Gemeinde gesprochen und ich habe ihnen gesagt, ein Schaf ist keine Herde, ein Stein kein Haus, ein Körperteil kein Körper, einer allein ist keine Familie. Und ich möchte euch ermutigen, wenn du herausgefordert bist und Hoffnung brauchst, komm zusammen mit anderen Gläubigen und lass dich immer wieder ermutigen. Und vielleicht kann die Band sich schon ready machen. Mein letzter Punkt ist, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken. 1. Thessaloniker 5, Vers 8 sagt, wir aber gehören dem Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Trägst du diesen Helm der Hoffnung? Das eine ist, was uns schützt in unserem Herzen, ist Glaube und Liebe. Wenn dich in deinem Herzen jemand verletzt, in Liebe loszulassen, Liebe von Gott zu empfangen, wenn du ungeliebt warst, Liebe von Gott zu empfangen. Glaube und Liebe für dein Herz, aber für deine Gedanken brauchst du Hoffnung. Brauchst du Hoffnung. Lebendige Hoffnung ist eine kraftvolle Verteidigung gegen Entmutigung. Jeremia, der Prophet im Alten Testament, kannte tiefe Erschöpfung, Enttäuschung, inneren Schmerz. Und er war so ausgelaugt, dass er sogar lebensmüde war. Aber entdeckte ein Geheimnis, das ihm neue Hoffnung gab. Er sagt folgendes, Klagelieder 3. Doch das will ich mir vor Augen halten. Darum will ich Hoffnung fassen. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und seine Treue ist so groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und auf dem, der nach ihm fragt. Jeremia bekam Hoffnung, als er sich bewusst daran erinnerte, wer Gott ist und was Gott für ihn getan hat. Und manchmal müssen wir nicht zuerst etwas Neues hören, sondern uns an das erinnern, was schon wahr ist, an Gottes Güte, an seine Treue. Vielleicht an das, was du schon in deinem Leben geschenkt bekommen hast. Vielleicht ist es deine Familie, dein Ehepartner. Vielleicht dankbar für Versorgung, dankbar für deine Wohnung, dankbar für gute Freunde, dankbar für deine Arbeit. Hoffnung für die Zukunft gibt dir Kraft in der Gegenwart. Und Jesus ist nicht einfach nur gekommen, um dir ein paar religiöse Ideen zu geben, sondern er möchte dir ein ganz neues Leben schenken, voller lebendiger Hoffnung. Lass die Hoffnung vom leeren Grab dich neu erfüllen. Denn wenn Gott einen Körper, der 3 Tage lang tot war, wieder lebendig machen kann, wenn er Jesus von den Toten aufwecken kann, dann kann er auch Situationen, die scheinbar tot sind, wieder lebendig machen. Und dafür möchte ich beten und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam dazu aufstehen. Ich möchte für eine Sache ganz am Anfang beten, und zwar möchte ich für uns beten, dass wir neue Hoffnung empfangen. Im Römer 5, Vers 5 heißt es, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe ist es, was uns auch diesen Mut gibt, Hoffnung zu haben. Und ich möchte dafür beten, dass wir neue Liebe von Gott empfangen. Wenn du die Freiheit hast, lass uns kurz einen Augenblick die Augen schließen. Wenn du es empfangen möchtest, öffne einfach deine Hände als Symbol, dass du empfangen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass du nicht tot bist. Du lebst. Und ich danke dir, dass Ostern nicht einfach nur eine nette Geschichte von damals ist, sondern dass es eine Realität ist, die auch heute noch Kraft hat. Ich danke dir, Jesus, du bist unsere lebendige Hoffnung. Und Gott, ich möchte für jeden Einzelnen von uns heute Morgen beten. Dort, wo Gedanken voller Angst sind, Gott schenkt Frieden. Dort, wo Entmutigung Raum gewonnen hat in unserem Herz und den Gedanken, Gott, bring neu Mut. Und Gott, ich bete, da, wo wir innerlich müde geworden sind vom Leben, bring neue Kraft. Da, wo Hoffnung erloschen ist, entzünde sie neu, Jesus. Und ich bete, dass diese göttliche Hoffnung unser Helm ist, der unsere Gedanken beschützt und bewahrt in Christus Jesus. Und Heiliger Geist, schütte neu die Liebe Gottes in unsere Herzen aus. Fülle unsere Herzen, stärke schwache Herzen. Ich danke dir, dass das Grab leer ist. Und ich danke dir, dass die gleiche Auferstehungskraft uns heute noch zur Verfügung steht. Ich danke dir, dass du lebst. Ich danke dir, dass du befreist. Ich danke dir, dass du rettest. Ich danke dir, dass du Hoffnung schenkst. Danke, Jesus. Und ich bete, dass diese Gewissheit deiner Liebe von unserem Kopf in unser Herz wandert. Die Bibel sagt, der Herr ist die Kraft meines Lebens. Und dieses Bekenntnis möchte ich dir zusprechen. Da, wo deine Kraft zu Ende geht, danke ich dir, Gott, dass deine Kraft hineinkommt. Die Bibel sagt, dass den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, das geknickte Rohr nicht abbrechen. Er wird Stärken neu entzünden. Und es spreche dir zu im Namen Gottes, dass du neue Kraft empfängst von ihm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du sagst, siehe, ich mache alles neu. Ich danke dir für eine innere Kernsanierung. Das Dinge, die uns immer wieder zurückhalten. Gott, ich danke dir, dass du uns Freiheit schenkst. Danke, Herr. Jesus. Ich möchte für Heilung von Beziehungen beten. Vielleicht hast du die Hoffnung aufgegeben, dass das noch irgendwie klappt in deiner Beziehung, in deiner Ehe. Vielleicht hast du auch Hoffnung für deine Kinder aufgegeben. Und ich bete, dass du jetzt gerade reinkommst. Und das, was hoffnungslos ausschaut, Gott, ich danke dir, dass du neue Hoffnung schenkst. Ich danke dir, dass du Herzen verändern kannst, dass du Herzen wieder zueinander bewegen kannst, dass du Herzen heilen kannst. Gott, ich danke dir, dass unmöglich nicht das Ende ist, sondern ich danke dir, dass unmöglich dein Spezialgebiet ist. Ich danke dir, dass du auch Hoffnung schenkst, wo Leute mit chronischen Krankheiten zu kämpfen haben und sich irgendwie arrangiert haben. Gott, wir beten heute Morgen für ein Osterwunder in den Körpern von Menschen. Ich danke dir, dass du Immunsysteme stärkst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich danke dir, dass wir uns unter den Frieden Gottes stellen dürfen. Der Friede Gottes, der jeden Verstand übersteigt, bewahre eure Herz und Gedanken in seinem Shalom. Im Namen von Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche-für-düsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!